Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema diesmal das Ende des Kosovo-Kriegs. Wollen wir nicht vielleicht erstmal darüber reden, wann er angefangen hat?
Ja, genau.
Wann hat der angefangen? Also in welchem Jahrhundert hat der angefangen?
Ja, wir könnten jetzt eine ganz, ganz lange Ausgabe machen, uns mit dem Balkan beschäftigen und überlegen, wie es dazu gekommen ist, dass viele Menschen sagen, der Balkan ist der Nahe Osten Europas, weil es da so viele konträre Punkte gibt und so viele unterschiedliche Völker, Ethnien, Religionen, die halt auf diesem relativ engen Fleckchen Erde zusammenleben und natürlich damit zu kämpfen haben und zu tun haben, dass einer immer dem anderen sozusagen über sein will. Und dann gab es noch dazu eine ganz lange Zeit, wo das Osmanische Reich alles beherrscht hat und das sozusagen alles unter den Teppich gekehrt hat. Aber wir machen das jetzt nicht, weil da würden wir wirklich stundenlang mit beschäftigt sein.
Das ist irgendwie so eine ganz, ganz fiese Mischung aus Religion, Auseinandersetzung, territoriale Auseinander. Hat das Parallelen zum 30-jährigen Krieg?
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind die Zutaten, die zu so global großen Kriegen wie dem 30-jährigen Krieg geführt haben. Da vermischen sich religiöse Aversionen, also das kann man ja nicht mehr als, ich sag mal, du bist ein Jude oder du bist ein Moslem, das ist irgendwie doof, sondern das sind ja Feinde.
Ja.
Und das gilt also für die orthodoxen Christen auf der einen Seite, für die Moslems auf der anderen Seite. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe, es gibt Bosnier, es gibt Serben, es gibt Kroaten und alles Mögliche noch dazwischen. Bosnien, Herzegowina, also Bosnier. Also es ist wirklich eine kunterbunte Mischung und die haben sich irgendwie immer so aneinander geruckelt und mehr oder weniger friedlich miteinander gelebt, aber wenn du dir die Geschichte anschaust und sagst, wie ist es da oder wie lange waren die wirklich friedlichen Phasen, dann sind die sicher geringer und kürzer gewesen als die, wo es eben nicht friedlich waren. Und das ist tatsächlich so eine Mixtur, die du auch in Mitteleuropa beobachten kannst, seit, sagen wir mal, also ganz pauschal und platt gesagt, seit der Reformation, seitdem es also zwei christliche Konfessionen, eigentlich sogar drei, wenn du die Calvinisten als extra Konfession dazu nimmst, gegeben hat, die sich irgendwie nicht arrangieren konnten. Und in diesen Konflikt der Religion haben sich aber auch Hegemonialkonflikte vermischt. Also auf dem Balkan transportiert, die Serben wollten immer schon sozusagen die panslawische Hegemonialmacht sein. Und es gab immer auch schon oft die Idee, das Ganze unter dem Dach Moskaus zu machen, also diese große Panslawismus-Idee, wo eben der Balkan mit dazugehören würde oder zugehört hätte. Also diese Hegemonialgeschichten waren das. Und das Dritte ist eben genauso wie auch vom 30-jährigen Krieg, dass du auch in den einzelnen Staaten und Ländern, also früher hat man ja nicht von Staaten gesprochen, also jedenfalls in den einzelnen Teilen dieses Balkangebietes eben auch noch innere Strukturprobleme hattest. Also da klappte das Miteinander der Könige und der Unterkönige nicht. Und das ist wie in Europa gewesen, wo das Verhältnis zwischen Kaiser und den Territorialherren, ich sag mal, erodiert ist und einfach nicht mehr funktionierte. Und man konnte das an bestimmten Beschlüssen von Reichstagen sehen, an denen man gesehen hat, jetzt verstehen sie sich nicht mehr und es gibt auch keine Möglichkeit mehr, einen Ausgleich zu finden zwischen den Interessen der Zentralmacht und den diversen Interessen der Regionalmächte. Und damit ist Schluss. Das ist so, als wenn du heute Bundestag und Bundesrat nimmst.
Und beiden eine Armee gibst.
Genau. Und der Bundesrat sagt, die Nationalflagge ist ab sofort schwarz. Und dann sagt der Bundesrat, nein, sie ist weiß. Und dann, Punkt, damit ist Schluss. Du kriegst dann nicht mal grau hin, sondern du kriegst gar nichts hin, weil du einfach für jedes eine Zustimmung brauchst. Und das gab es eben nicht. So, und wir springen jetzt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir fast 5 Minuten doch bei, wie nennt man das, bei Anopief?
Anopiefendeckel. Jedenfalls, aber Anopief ist auch gut. Also wir machen jetzt einen gewaltigen Sprung und gehen ins Jahr, ich sag mal rundherum 1980. Das ist die Zeit, in der Josip Tito gestorben ist. Tito war der langjährige Staatschef des ehemaligen Jugoslawien.
Über den haben wir doch auch mal eine Sendung gemacht, ne? Die roten, wie hieß es?
Das hieß die Roten Sekretäre.
Die Roten Sekretäre, genau.
Das waren die Chefs der kommunistischen Parteien, die zwischen 1945 und 1990 in Osteuropa das Sagen hatten und auch schon ein paar davor, also die Stalin haben wir auch dabei gehabt und Lenin und so.
Verlinke ich mal in den Shownotes, war sehr spannend. Ja.
Und einer von denen ist Tito gewesen. Und Tito hatte ja einen wirklich legendären Ruf, weil er während des Zweiten Weltkriegs Partisanengeneral war und wirklich sehr erfolgreich gegen die deutsche Besetzung Jugoslawiens gekämpft hat. Also so hybride Kriegführung würde man heute sagen, also mit so kleinen Partisanengruppen dann Terroranschläge verübt und hinterhältige Überfälle ausgeführt etc. und damit den Deutschen wirklich schweren Schaden zugefügt hat. Und das hat ihm im Nachkriegs-Jugoslawien tatsächlich einen großen Ruf eingebracht und er wurde dann ganz schnell der entscheidende Mann für Jugoslawien, das heißt für den gesamten Balkan. Also alles, was du heute auf dem Balkan siehst, bis runter nach Albanien, gehörte zu Jugoslawien. Also wo heute diese 6 verschiedenen Balkanstaaten sind, Kroatien, Serbien etc., das gehörte also alles zu Jugoslawien. Mhm. Und dieses Jugoslawien hat alle Konflikte, die es natürlich auch in dieser Zeit gab, also es ist nicht so, dass während der Tito-Zeit alle Konflikte, die wir eben angeschnitten haben, sozusagen mit einem Wisch weg waren, sondern sie wurden in einen Brei vermischt. Sie wurden durch teilweise Ausgleich, durch eine gewisse Autonomie in bestimmten Gebieten, in der Kultur, in der Wirtschaft. Teilweise konnte man in Jugoslawien privatwirtschaftliche Firmen besitzen, obwohl es ein an sich kommunistisches Land war. Es gab Investitionen westlicher Firmen in Jugoslawien. Jugoslawien war die ganze Zeit über ein wunderbares Reiseziel für so Jungs wie mich, die dann also mit dem VW Käfer da auf diesen Todesroute ganz durch Jugoslawien durch sind. Todesroute deshalb, weil nicht nur mir, sondern vielen anderen eben auch so Dinge passiert sind, wie du fährst mit einem VW Käfer um eine Kurve und auf einmal macht es Patsch und deine Windschutzscheibe ist kaputt und komischerweise ist 100 Meter später ein Schild Windschutzscheiben für VW vorhanden.
Nein, ernsthaft?
Ja, allerdings.
Ist das der berühmte Autoputt gewesen, über den du
da warst? Das war der Autoputt, genau. Okay. Der ging ganz durch Jugoslawien durch und wenn du nach Griechenland wolltest, war das für einen armen Studenten die einfachste Möglichkeit. Der Sprit hat damals nichts gekostet. Und dann haben wir uns halt mit 3 oder 4 Leuten in so einen Käfer reingeprügelt und sind dann da hingefahren.
Das fand ich immer ganz mythisch irgendwie, der Autoputt. Ja, habe ich immer gedacht, so, wenn ich groß bin, fahre ich auch mal über den Autoputt. Ja, da hat sich dann auch alles zerstoben. Ja.
Total nette Leute, du konntest überall übernachten, wo du wolltest, konntest einfach die Wiese legen, war alles scheißegal. Und die Leute waren total freundlich. So. Und Jugoslawien, um das jetzt mal wieder auf den Punkt zu bringen, hat sich eben durch diese Zeit, ich sag mal, der kommunistischen Doktrinierung Osteuropas relativ gut rausgehalten, dadurch, dass es eine Äquidistanz gehalten hat, sowohl zum Westen als auch zum Osten. Der Tito war nie so richtig einzuvernehmen durch Stalin oder Khrushchev und auch nicht durch die westlichen Präsidenten in Amerika und so. Der hat die alle besucht, der war überall Staatsgast, aber er hat sich immer so ein bisschen die ganze Bande vom Hals gehalten und hat gesagt, nein, wir sind sozusagen bei keinem richtig zu Hause. Und er gehört ja auch zu den Gründern der Blockfreien, die im Grunde genommen ein Gegengewicht zu den beiden großen Blöcken Ost und West darstellen wollten, um die Interessen jener Staaten durchzusetzen, die eben klein waren und nicht einem dieser beiden großen Bündnisse zugehörig waren oder zugehören wollten.
So, hat das eigentlich funktioniert oder waren es am Ende doch quasi Satellitenstaaten von Moskau?
Nein, es hat funktioniert. Also mit großem Nachteil für alle. Also Ägypten, Kuba, Jugoslawien, sage ich mal. Und Indien gehörte auch dazu. Also es waren auch riesig große Länder. Heute sind wir ja dabei zu lernen, dass Indien im Grunde genommen eine Weltmacht geworden ist, auch ökonomisch. Und damals war das natürlich nicht so. Aber sie haben sich, der Erfolg war sozusagen, dass sie keine Satzung und kein Büro und keinen Chef hatten. Ja, sie haben sich ab und zu getroffen, haben dann überlegt, was sie machen können, gemeinsames oder eben nicht. Aber sie haben sich auf jeden Fall aus allem rausgehalten und wollten das wirklich durchhalten, weil sie auch natürlich befürchtet haben, dass diese beiden Blöcke irgendwann aneinander rasseln, also es zu einem dritten Weltkrieg kommt. So, und Tito gehörte halt zu den treibenden Figuren dieser Epoche. Er hatte in Jugoslawien so einen Väterchenstatus, so ein bisschen. Ja, also die Sorgen, die wir haben, die wird er schon lösen. Mhm. Und als er dann gestorben war, 1981, stellte sich heraus, dass auch er Strafinseln hatte, Gefängnisse, in denen brutal gefoltert wurde, dass Leute auch umgebracht wurden, dass er einen ziemlich üblen Geheimdienst hatte, der also seine Macht auch abgesichert hat und dass er auch für sich selber als Privatperson einen ungeheuren Reichtum aufgehäufelt hatte.
Komisch, dass Autokraten das immer so machen, ne?
Ja, das ist, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber das ist irgendwie so und insofern war er da nichts Besonderes sozusagen, sondern einer wie eben alle anderen auch. Aber wie man dann nach seinem Tod gesehen hat, hat er es hinbekommen, die Konflikte intern zu lösen oder sagen wir mal unter dem Teppich zu halten, die dann nach seinem Tod wirklich ausgebrochen sind. Weil es gab keinen Nachfolger für Tito. Es gab also niemanden, der sozusagen in seine Fußstapfen treten konnte mit dem gleichen Erfolg. Sondern es teilte sich auf. Es gab Teilrepubliken, und zwar 6 Stück. Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und Serbien. Mhm. Und die beiden autonomen Provinzen Vojvodina und das Kosovo. So, und es dauerte wirklich keine 5 Minuten. Da fingen diese unterschiedlichen Gruppierungen an, sich wieder zu streiten und zu prügeln. Genau wie es vor, ich sag mal, dem Ersten Weltkrieg schon war. Also der Balkan war immer die absolute Unruheregion Europas, dauerhaft unruhig. Mhm. Und es war ja auch der Auslöser des Ersten Weltkrieges, das Attentat von Sarajevo, wie du dich vielleicht erinnerst. Wir waren zwar beide
Franz
nicht dabei,
Ferdinand, aber ja. Doch.
Dann an dem Moment, wenn du dich daran gut erinnerst, dann wirst du dich auch noch gut daran erinnern, dass das der Auslöser des Ersten Weltkrieges war.
Unfassbar eigentlich, wenn ich das so... War das so nötig? Nee, die wollten Krieg und haben einen Anlass
gesucht. Ja, es gibt viele, das war der Anlass, und es gibt viele, viele Gründe. Also Christopher Clark nennt sie Schlafwandler. Andere Leute sagen, die waren überhaupt nicht Schlafwandler, sondern die waren da ganz bewusst und hellwach, weil sich das schon die ganze Zeit über vorher angedeutet hat, dass es jetzt darum ging, das Fell des Bären zu verteilen, weil die mit dem Bismarckschen Bündnissystem ja miteinander verwobenen europäischen Großmächte auf einmal losgelassen waren und jeder jetzt für sich alleine auf Jagd ging sozusagen, und zwar nach der Krone, nach der Weltherrschaft. Mhm. Und das wäre bei Europa, wenn man sich das in der Zeit 1914 vorstellt, auch gelungen. Also wenn da irgendeiner der Mächte die anderen wirklich unterdrückt hätte, also nehmen wir mal an, Frankreich oder Deutschland hätte diesen Ersten Weltkrieg so gewonnen, dass die anderen nichts mehr zu sagen gehabt hätten und es hätte auch eine Landnahme bedeutet, dann kann man schon sagen, dass es auf lange Zeit eine Hegemonie dieses Gewinners des Ersten Weltkriegs gegeben hätte.
Insofern, da würden wir jetzt in Italien mit demselben Geld bezahlen wie in Deutschland. Oh, ja, warte.
Genau. Ja, ach, das macht mich immer sprachlos, sowas, aber egal.
Was, solche Witze? Ich finde es ja total cool, dass, also ich finde der EU so völlig, aber egal.
Das ist das Allerbeste, was wir je gemacht haben, die EU sowieso, selbst wenn sie scheiße ist.
Ja.
Also jetzt lass uns aber nicht noch ein Fass aufmachen.
Ich will stimmt, einfach wir sind schon 60 Jahre zurückgesprungen, wir müssen irgendwie wieder nach vorne kommen.
Ja, genau. Also ich wollte nur sagen, wenn man so ein bisschen zurückblickt, dann sieht man, dass auf dem Balkan immer so eine Art Fieberthermometer war für den Zustand in Europa. Also wenn da Frieden herrscht, dann ist es hier eigentlich auch ganz gut. Und selbst wenn du heute, wo es keinen Krieg im Kosovo gibt, aber es gibt wieder Unruhen im Kosovo, weil die Serben immer noch rumpopeln und sagen, wir wollen das mal eigentlich für uns haben, dann siehst du, wenn du die Zeitungslandschaft in Serbien anguckst, da gibt es ein übles Gepöbel gegen die Europäische Union, ein übles Gepöbel gegen jeden, der die Ukraine unterstützt, und eine pro-russische Semantik, die kaum erträglich ist. Und trotzdem bemüht sich die Europäische Union angeblich jedenfalls Serbien sozusagen zur Mitgliedschaft zu bewegen, weil wir einfach, das ist der größte Irrsinn, den wir machen können, das ist meine persönliche Meinung, aber der Sinn dahinter ist, wir müssen diesen Teil der Welt befrieden.
Ja.
Und zwar dauerhaft.
Ja. Weil und zwar nicht militärisch.
Eben, nicht militärisch. Wir müssen einfach gucken, dass die Leute mit sich ins Reine kommen, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie sich nicht gegenseitig an die Gurgel springen. Mhm. Und weil das immer auch auf uns zurückschlägt, weil wir einfach viel zu nah dran sind. So, also, wir haben jetzt das Problem gehabt damals, dass da verschiedene Volksgruppen leben oder Menschen unterschiedlicher Ethnien. Und zwar über ganz ehemals Jugoslawien verteilt. Also Kroaten wohnten nicht nur in Kroatien und Montenegriner nicht nur in Montenegro, sondern überall auch, weil das ja ein Gemeinschaftsstaat war bis 1981. Da konnte man in dem Staat hin und her reisen, wie man wollte, und sich niederlassen, wo man wollte. Und das wurde dann, als diese Staaten sich auflösten und eigenständig wurden, in den Fällen zu einem Problem, wo es eine stabile, aber Minderheit in einem Staat gab. Also sagen wir mal, wo Bosnien in einem montenegrinischen Staatswesen lebten, und zwar eine kleine, starke Minderheit stellten. Oder wo eben Muslime in einem orthodox-christlich, mehrheitlich christlich bewohnten Staat lebten und auch dort, ich sage jetzt mal einfach, Schaltstellen der Macht besetzt haben. Und der dritte Konflikt, der sich dahin sozusagen erstreckte, war, dass die Serben, später dann unter Führung von Slobodan Milosevic, gesagt haben, wir sind der eigentliche Hegemon des Balkan und wir beanspruchen überall dort, wo Serben leben, dass da Serbien ist sozusagen. Wir kennen das aus Deutschland, die Nazis haben das auch gemacht, damals nannte man das Heim ins Reich.
Ja.
Also da Deutsche in Österreich lebten, musste Österreich natürlich angeschlossen werden. Ja. Da Deutsche im Saarland lebten, musste das Saarland heimgeholt werden. Und das ging mit Ostpreußen weiter und so weiter und so weiter.
Ja, Sudetenland. Ja.
So, also das heißt diese, und das machen die Russen heute im Übrigen auch als kleine Nebenbemerkung, weil in Transnistrien lebt eine starke Minderheit von Russen.
Ja.
Ja, und die Republik Moldau wird das nicht auffangen können. Die werden das einfach machen. Und die werden sich irgendwie an Russland anschließen und Moldau dieses Gebiet schlicht und ergreifend wegnehmen. Mhm. Und nach dieser Strategie wurde eben auch das Kosovo sozusagen beackert. Das Kosovo wird mehrheitlich von Albanern bewohnt, was die Sache noch einmal komplizierter macht, weil nämlich Albanien noch nie zu Jugoslawien gehört hat. Ja, also Albanien war immer eigenständig und gehörte, das war so der Steinzeitkommunismus, ja, das waren also, da war überhaupt nichts mehr los in diesem Land und da haben selbst die Jugoslawen die Finger von gelassen, weil sie sagten, nee, also das wollen wir jetzt nun auch nicht haben. Also, im Kosovo leben mehrheitlich Albaner und eine kleine serbische Minderheit, aber eben in einer bestimmten Region des Kosovo, nämlich im Norden. Mhm. Und insofern machen sie dort die Mehrheit der Bevölkerung aus. So, und jetzt wurde das Problem dadurch groß, dass du auf einmal gemerkt hast, dass die serbische Führung die eigenen Leute im Kosovo, ich sag mal sozusagen als Speerspitze losgeschickt hat, um die Propaganda zu verbreiten, das Kosovo gehört zu uns.
Wäre ungefähr so, als würde Österreich jetzt die Bayern als Österreicher bezeichnen, oder? Nee, auch nicht, weil die Bayern sind ja Bayern, die sind ja keine Österreicher.
Die sind doch keine Deutschen, die Bayern. Nein, warte nicht zurück.
Ja, das muss man doch mal festhalten.
Ich kann mal was sagen, ja. Nein, also, ist ja ein Podcast, ja.
Ja, das ist ja Unverschämtheit.
Ist ja Unverschämtheit. Ja, ich lasse jetzt den Hannibal-Witz weg, der ja, die, das mache ich jetzt nicht. Aber natürlich wäre es so, als wenn auf einmal die Deutschen sagen würden, das Elsass. Ja, das Elsass oder die Franzosen würden sagen, das Saarland.
Ja.
So, da gäbe es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das sozusagen spiegeln könnte. Mhm. Und genau das ist passiert im Kosovo. Und das wurde instrumentalisiert durch Slobodan Milosevic und der hat das sozusagen an einem bestimmten Tag in Erinnerung an eine Schlacht mit einem riesigen Medienaufwand nochmal inszeniert. Und zwar ging es um die Schlacht auf dem Amselfeld 1389. Das liegt bei Pristina im Kosovo und ist der, ich sag mal, Gründungsmythos Serbiens, angeblich. Der Gründungsmythos Serbiens, weil dort unter anderem 1389 ein serbischer Heerführer heldenhaft, aber erfolglos gegen die osmanische Vorherrschaft auf dem Balkan gekämpft hat.
Amselfeld?
Bei der Schlacht auf dem Amselfeld im Jahre 1389. So, und jetzt kommt im Jahr 1989 Slobodan Milosevic nach Pristina im Kosovo und hält dort eine nationalistische Rede, die nichts weiter zum Inhalt hat als die Tatsache, dass Kosovo gehört zu Serbien. Das heißt, es gibt einen Anspruch auf Kosovo und einen Anspruch auf die Führung auf dem Balkan.
Mhm.
Und das sagen jedenfalls die Leute, die mehr Ahnung davon haben als ich, sei der Grund gewesen für die vielen Jugoslawienkriege, die sogenannten Jugoslawienkriege. Mhm. Die waren in Slowenien, in Kroatien, in Bosnien und eben im Kosovo. Das heißt, mit dem Tod Titos bis zum Ende des Kosovo-Krieges, von da an gibt es zwar immer noch Scharmützel und Schwierigkeiten, aber keine richtigen Kriege mehr, sind die Menschen auf dem Balkan in kriegerische Verwicklungen irgendwie vernetzt, verwickelt. Und im letzten Krieg beim Kosovo ging es dann tatsächlich darum, lässt Europa zu, dass sozusagen wie heute mit Ukraine ein Land, ein Staat einfach weggeschluckt wird von einem Nachbarn.
Zumindest Teile dieses Staates. Oder wollte Serbien ganz Kosovo haben?
Ganz Kosovo.
Ganz Kosovo, also okay.
Das gehört alles dazu. So, und damit war Albanien betroffen, weil da letztendlich sehr viele, also die Mehrheit war ja albanisch. Damit waren die Kosovaren betroffen, die dort seit Jahrhunderten leben und keine Lust hatten, unter serbische Hoheit zu geraten. Und damit waren natürlich auch die Serben im Kosovo betroffen, die dann auf einmal richtig Stress mit den albanischen Nachbarn bekommen haben. Ja? Mhm. Und es gab wirklich im Kosovo übelste Szenen zwischen Leuten, die bis dahin keinerlei Stress miteinander hatten. Es gab halt diese ultranationalistische, von Albanien gesteuerte Befreiungsarmee des Kosovo, das war die UCK. Mhm. Und es gab von Serbien bewaffnete Polizeikräfte, das war letztendlich Militär. So, und es gab jetzt sozusagen gleichzeitig Kampfhandlungen und Diplomatie. Also Jelzin hat sich mit Milosevic getroffen. Jelzin, nochmal zur Erinnerung, war dieser Tatebär, der die russische Föderation aus der Taufe gehoben hat und mit relativ viel Wodka in den Genen das Land einige Jahre regiert hat, kann man gar nicht sagen, aber jedenfalls ihm vorgestanden hat. Mhm. Dann gab es eine Resolution des UN-Sicherheitsrates mit einem Embargo gegen Jugoslawien, das damals ja noch bestand. Das sollte also Milosevic und die Staatsführung zum Einlenken bringen. Es wurde noch eine und noch eine und noch eine Resolution verabschiedet. Das half aber alles nichts. Und irgendwann hat dann Serbien gesagt, gut, wir machen jetzt Waffenstillstand und wir fangen an mit diplomatischen Bemühungen, sage ich mal. Und in diesen Verhandlungen stellte sich raus, dass die beiden Seiten unversöhnlich miteinander gegenüber saßen und die sogenannte Balkan-Kontaktgruppe gab es damals, das war USA, ja. Russland, England, Frankreich, Deutschland und Italien. Und die wollten irgendwie direkte Verhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo installieren und eigentlich haben sie gesagt, wenn ihr das nicht macht, werden wir euch bombardieren. Also es war tatsächlich so, da war auch Joschka Fischer dabei. Dann wird also ein Vertrag gemacht, die Serben haben dann nachgegeben, sagt gut, also Waffenabzug, Verhandlungslösung, das Ganze mündete in dem Vertrag von Rambouillet, das ist ein Schloss in Frankreich. Da waren einst Ludwig der 16. und Napoleon drin und haben dort residiert. Und dann lag also ein Vertrag vor und in diesem Vertrag war angeblich ohne Wissen Kosovaren reingeschrieben worden, dass Kosovo sollte eine umfassende Autonomie, aber Teil Serbiens sein.
Aha.
Die UCK sollte entwaffnet und die NATO-Truppen im Land stationiert bleiben.
Mhm.
Und NATO-Angehörige sollten vollständige Immunität und die Nutzung der serbischen Infrastruktur bekommen. So, und damit war auf einmal etwas, das ist ja im Grunde genommen ein Besatzungsstatut.
Ich wollte gerade sagen, das geht ein bisschen weit, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also, das Kosovo hat dann notgedrungen, zähneknirschend unterschrieben, also sollte autonomer Teil Serbiens bleiben. Das war eigentlich eine Kröte, die sie nicht schlucken wollten. Die wollten halt autonom bleiben. Mhm. Serbien aber hat nicht unterschrieben, weil sie nicht akzeptieren wollte, A, dass die NATO-Truppen im Land bleiben und B, dass die NATO-Angehörigen vollständige Immunität bekommen. Das bedeutet, die machen Mord und Totschlag in Belgrads Straßen und können dafür nicht belangt werden.
Ja, das kannst du niemandem zugestehen. Das geht nicht.
Und gleichzeitig sollten sie kostenfrei die serbische Infrastruktur nutzen können, sprich okay. Flughäfen etc.
Das kann man verhandeln, finde ich. Das kann man auch jemandem zugestehen. Aber Immunität, das kannst du doch nicht. Du kannst doch nicht Leuten, die bewaffnet in der Gegend rumlaufen, selbst wenn sie zu den vermeintlich Guten gehören oder zu den hoffentlich Guten, kannst du nicht völlige Immunität zusichern. Das funktioniert ja nicht. Warum haben die das da reingeschrieben? Sind die
ja, irre? Da gibt es einen Streit drüber. Die einen sagen, die Serben wussten das, die anderen sagen, sie wussten es nicht. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich wie so oft nicht dabei war. Insofern kann ich das alles nur wiedergeben. Mhm. Ich habe für die Sendung versucht, Joschka Fischer zu kriegen. Der hat sich aber nicht gemeldet und ist in Deckung geblieben. Es gab damals noch ein paar andere Grüne, die ja das Außenministerium gestellt haben. Jürgen Trittin zum Beispiel, der ja neben Joschka saß, als er den Farbbeutel an die Ohren gekriegt hat.
Frag den doch mal an für den Deutschlandfunk, weil der steigt doch jetzt aus der Politik, der hat nichts mehr zu verlieren.
Ja, ja, ich weiß, das mache ich auch. Aber das Problem ist tatsächlich, die NATO hat dann gesagt, okay, wenn ihr das nicht unterschreibt, ihr Serben, wir haben es euch ja angedroht, dann ist das jetzt der Casus Belli, also der Kriegsgrund.
Mhm.
Und wir fangen an, euch zu bombardieren, was sie dann auch gemacht haben. Und damit sind mehrere Dinge gleichzeitig passiert. Es war der erste Bundeswehreinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das war General Harf, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Das gibt es ein legendäres Video, da hat Thomas Wiewold mich neulich darauf hingewiesen. Es gab einen General, Bundeswehrgeneral Harf hieß er, und der steht wirklich an der Grenze und sagt so, Sie haben jetzt nur 30 Minuten Zeit, hier abzuziehen. Und dann will halt die serbische Armee dann, fängt an mit ihm zu diskutieren. Und das Einzige, was er sagt, ist, Sie haben jetzt noch 28 Minuten hier abzuziehen. Weil hier wird jetzt gleich ein Angriff stattfinden und nichts wird das verhindern. Verlinke ich in den Shownotes. Das ist sehr, sehr beeindruckend, diese Szene.
Ja, also ich muss mal Folgendes sagen. Also diese Situation ist genauso bescheuert wie die Situation, in der die Bundesregierung zurzeit steckt. Du bist hin und her gerissen sozusagen. Einerseits willst du die Russen zurückdrängen, andererseits kannst du die Ukraine aber nicht mehr unterstützen, glaubst du jedenfalls, als es bisher getan wird. Mhm. Du siehst aber, dass sie gleichzeitig verlieren. Also du bist zerrissen. Die Bundesregierung unter Gerhard Schröder damals war wirklich, denen kann man viel vorwerfen, keine Frage. Aber sie waren auf gar keinen Fall kriegswillig. Also Schröder hat immer versucht, Deutschland aus Kriegen, siehe Zweiter Golfkrieg, rauszuhalten. Mhm. Und Joschka Fischer war ein überzeugter Pazifist und das glaube ich ihm auch bis zum heutigen Tage. Aber er hat eben gesagt, nie wieder Faschismus bedeutet auch nie wieder Holocaust. Und das finde ich auch richtig. Und da sind halt Dinge vorgefallen, in Sonderheit aus serbischer Verantwortung. Ich sage mal, Srebrenica ist eins dieser Geschichten gewesen, das wirklich auch mich im Mark erschüttert hat. Ich habe damals mit einem von den Insassen in diesem Zaunlager Interviews geführt. Das war wirklich erschütternd. Und das hatte auch tatsächlich, ja, soll man sagen, Konzentrations- oder Vernichtungslagercharakter kann man vielleicht nicht so gut vergleichen, aber das war wirklich deutlich über dem, was erträglich sein sollte in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Und dann dieses Umschießen von 6.000 Leuten. Also das waren alles Sachen, die in der serbischen Verantwortung, genauer gesagt von Herrn Mladic, lagen, der damals als General da fungiert hat. Und insofern haben die gesagt, wir können dem nicht zugucken, wir müssen einschreiten, wir müssen sozusagen die Menschenrechte verteidigen und die Menschenwürde vor allem. Ja. Und das ging eben nur mit militärischen Mitteln, weil, ich sage es jetzt noch einmal, dieser Vertrag von Rambouillet für die Serben unannehmbare Forderungen beinhaltet hatte. Mhm. Und die einen sagen, das haben wir ihnen vorher gesagt, die anderen haben gesagt, das wussten sie nicht. Insofern stehst du dann da und sagst, scheiße, wie willst du das bewerten? Also das ist wirklich eine schwierige Situation. Jedenfalls war das Ergebnis eine Katastrophe. Nämlich es wurde dann munter bombardiert. Mhm. Das Ganze hat, glaube ich, 6 oder 8 Wochen gedauert. Und damit war die deutsche Luftwaffe beteiligt mit Tornados. Die haben Luftaufklärung gemacht und die haben die jugoslawische Flugabwehr bekämpft. Und es waren von der Marine Zerstörer, Fregatten und andere Bötchen dabei. Also damit ist die Bundeswehr in den Krieg gezogen und hat damit, ich sage jetzt mal, ihre Unschuld verloren. Mhm. Und es hat für uns, das hat tiefgreifende Konsequenzen gehabt, finde ich jedenfalls. Weil auch danach, als der Krieg dann zu Ende war, blieb ja die sogenannte KFOR, also es war so eine multinationale Truppe, Kosovo Forces in Kosovo, und die sollten dann also die Stabilisierung des Landes hervorrufen und durchsetzen, und da waren am Anfang 48.000 Soldaten im Kosovo. Mhm. Ich meine, überleg dir das mal, das ist ja fast die Hälfte der Bevölkerung gewesen. Und die Bundeswehr war mit 6.000 Leuten dabei. Das heißt, wir waren zum ersten Mal als Bundeswehr irgendwo im Ausland tätig. Und insofern
Schulen gebaut und Brunnen gebaut hat die Bundeswehr früher schon.
Nein, ich meine
so einen Kampfeinsatz, also vor allen Dingen in einem Angriffs.
Entschuldigung, ich meine militärisch. Ja, genau. Ja. Das hat tiefgreifende Konsequenzen gehabt und wir haben da, ohne es selbst richtig mitzubekommen, glaube ich, am Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal mitgegeben bekommen, wie wirkmächtig nationalistische Rhetorik ist. Mhm. Und ich muss wirklich, also das ist, aber man soll keine Parallelen machen und keine, ich sag mal, falschen Schlüsse aus bestimmten Dingen ziehen, sondern wenn ich mir heute anhöre, was uns die Russen erzählen und wie sehr sie ihren Nationalstaat verteidigen gegen diese bösen Ukrainer und gegen den dekadenten Westen, dann ist das ja alles nicht anders zu verkaufen als mit einem hochgeputschten Nationalismus, der in diesem Falle die Russen immer in die Ecke drängt, der davon ausgeht, dass, soll man sagen, der Westen sozusagen vom Teufel ist, dass es alles dekadent und satanistisch ist und dass die Russen die wahren Verteidiger nicht nur des absoluten Christentums sind, sondern eben auch der guten und schönen Dinge dieses Lebens. Ja. Also der Werte, die im Grunde genommen alle Menschen verteidigen möchten, die werden jetzt durch Russland gegen die ganzen Leute verteidigt, die das alles mit Füßen treten.
Ja, wenn man die Parallele zieht, was ich da auch nochmal interessant finde, ist, die NATO ist gegen Serbien zu Felde gezogen, in dem festen Wissen, dass Serbien schwächer ist. Jetzt ist die NATO zwar auch heute, also Russland ist schwächer als die NATO. Wenn die NATO wollen würde, dann würde das auch funktionieren. Aber einen Unterschied gibt's und das sind Nuklearwaffen.
Ja.
Und das macht das Ganze doppelt schwierig, finde ich, weil wir einerseits sagen, naja, wir mussten das tun damals gegen Serbien. Andererseits sagen wir aber, ja, aber gegen Russland, das können wir nicht, da müssen wir andere Wege finden. Und das ist letztlich, fürchte ich, nur dadurch begründet, dass Russland mit nuklearen Schlägen drohen kann.
So ist es. Und das ist auch der einzige Grund, weswegen Herr Scholz keine Taurus liefert und so weiter. Mhm. Im Übrigen tun das die Amerikaner auch nicht und die Franzosen machen es auch nicht.
Also wir nehmen 8 Wochen vor der Ausstrahlung dieser Sendung auf, also vor der Veröffentlichung. Es kann sein, dass er inzwischen Taurus hat liefern lassen. Man weiß es eben nicht so.
Ne? Man weiß es nicht, genau. Aber ich will noch mal jetzt mal auch sagen, dieses Gemaule auf den Scholz, das kann ich nur teilweise verstehen, weil der macht im Grunde genommen genau das, was die Mehrheit von uns denkt, nämlich wie weit wollen wir eigentlich noch uns in diese Scheiße reinreiten lassen, um dann mit irgendwelchen Idioten uns rumzuschlagen. Und in Russland regieren Idioten. Das ist, mit denen kann man überhaupt nichts anfangen. Die sind fest davon überzeugt, dass wir dekadente Arschgeigen sind und dass wir nichts weiter im Kopf haben, als Russland zu zerstören. Nichts liegt uns ferner. Ja, was? Ich habe es, glaube ich, hier schon mal gefragt. Was wäre ein einziges vernünftiges Argument, Russland fertig zu machen? Ein einziges.
Gibt's nicht. Einhegung, ne? Also das wäre, also du.
Nein, wieso? Wir brauchen die nicht einhegen. Die sollen einfach aufhören, Krieg zu führen. Die sollen machen, was sie wollen. Das ist doch überhaupt kein Problem.
Ja klar, aber dazu kriegst du sie vermutlich nur, indem du militärisch gegen sie vorgehst.
Ja, das ist ja was anderes. Aber nein, ich wollte nur, die Argumentation von meinem Freund Wladimir ist derartig scheiße.
Ach so, rum meinst du? Ja, nee,
das ist ja natürlich ist ja völlig aus der, völliger Quatsch. Ist einfach
hör auf, Imperialist zu spielen und du hast ein feines Leben, ja.
Absolut. Und es ist einfach alles nur Scheiße, um sozusagen sein eigenes nationalistisches Narrativ zu betonieren. Ja. Er macht das ja nicht, weil er wirklich denkt, also okay, vielleicht denkt er das wirklich mittlerweile, weil er in seinem Gedankengebäude verfangen ist. Übrigens, da gibt es sehr viel Parallelen zu Hitler tatsächlich. Hm. Das kann schon sein. Aber dass du einfach dieses, wie Slobodan Milosevic auf dem Amselfeld, da serbischen Nationalismus pur zum Besten gibst und diese, ich sag mal, vielleicht etwas einfacher gestrickten Serbinnen und Serben dann sagen, juhu, endlich haben wir wieder einen richtig starken Anführer. Weil Intellektuelle werden eher sagen, was soll das denn? Ja, wozu? Ja, was wollen die Russen mit der Ukraine? Was?
Ja.
Das ist einfach Quatsch. Es gibt keinen Grund.
Ach so, was sie mit der Ukraine plündern?
Nichts, gar nichts.
Plündern, die Ukraine ist rohstoffreich.
Ja.
Also erst, plündern, noch nicht plündern, sondern erstmal dafür sorgen, dass die Rohstoffe nicht exploriert werden können, weil dann die eigenen Rohstoffe am Markt ein bisschen mehr wert sind. Und wenn die aufgebraucht sind, hat man halt immer noch die Ostukraine, wo man Rohstoffexploration machen kann.
Ja, aber das ist doch,
ja. Der Markt regelt, mein Freund.
Ja, der Markt regelt, aber wenn wir einfach nichts kaufen von dem Mann, dann ist der sowieso am Ende. Und das wird irgendwann, der merkt es ja jetzt schon.
Die Inder kaufen das Öl, ne?
Die Inder kaufen das Öl, aber die Chinesen machen die Banken zu. Damit ist ihm viel mehr geschadet als mit dem scheiß Öl.
Also ich würde gerne noch einen Einwurf machen. Du hast eben kurz gesagt, was Scholz macht, ist der Wille der Mehrheit. Ich finde sehr, sehr wichtig immer, wenn man über den Willen der Mehrheit redet. Demokratie ist nicht notwendigerweise der Wille der Mehrheit. Denn wenn Demokratie auch immer der Wille der Mehrheit ist, dann ist es die Tyrannei der Mehrheit. Das finde ich wichtig. Und das schönste Gegenargument gegen Scholz macht, was die Mehrheit will, ja, die Mehrheit ist auch für ein Tempolimit auf der Autobahn.
Da habe ich aber diese ganzen Pappnasen im Verkehrsministerium von CSU und FDP.
Aber die haben keine Kernwaffen. Ich meine, was ist unser Problem?
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Natürlich.
Es ist schon wirklich ein gewaltiger Unterschied und ich traue diesen Idioten da im Kreml mittlerweile alles zu, weil die die Serben, die haben am Schluss, als das alles zu Ende war, hatten sie überhaupt nichts.
Ja.
Gar nichts. Ja. Alle anderen haben sich durchgesetzt und jeder hatte seinen Nationalstaat bekommen und die Serben haben ihren, der ist klein und popelig in ihren Augen und nichts mit Panslawismus und Panserbismus oder wie man das dann nennt, sondern eben das Gegenteil und so wird es mit Russland auch sein. Sie werden kein riesiges Imperium am Schluss haben, weil sie müssten dann Welthandel betreiben können und das können sie nicht.
Das können sie sowieso nicht. Ich glaube auch, selbst wenn sie ein riesiges Imperium hätten, wären sie strukturell dazu nicht in der Lage. Das hat auch im Kalten Krieg nicht wirklich gut für sie funktioniert.
Nein, das stimmt.
Also das, und da hatten sie ein Imperium. Also da, ne, und selbst das war bröckelig von Anfang bis Ende.
Ja, aber das ist unter einem anderen Vorzeichen.
Ich meine, ökonomisch bröcklich. Also, ne, das,
ja, es ist ökonomisch bröcklich, weil das Land ist rückschrittlich. Das Land ist Steppe in 80% der Fläche. Und da ist gar nicht, da gibt's Plumpsklos und Überlandleitung, sonst nichts. Also das ist, ich empfehle jedem, wenn der Krieg zu Ende ist, mal nach Russland in die Steppe zu fahren. Einfach mal so aufs Land raus. Mal 300 Kilometer nördlich von Moskau. Da ist nichts. Nichts.
Ja, es gibt diesen Satz, da haben sie nicht mal Asphalt. Geschweige denn fließendes Asphalt. Wasser.
Das ist richtig, es gibt's nicht. Ich war am Geburtsort von Michael Gorbatschow. Weißt du, da bin ich mit dem über die Straßen gegangen. Das waren keine Straßen, das waren Feldwege. Das war die Hauptstraße, das war ein Feldweg. Mhm. Und da saßen alte Mütterlein in Schürze und Kopftuch auf wackeligen Holzbänken vor ihren Holzhäusern, die alle dem Verfall bedroht waren. Die haben sich total gefreut, als der Sohn des Dorfes da wiederkam. Ja. Aber es war die totale Armut. Der hat das Haus gezeigt, in dem er geboren wurde. Das sieht heute noch so aus, da könntest du einen Mittelalterfilm drehen.
Aber das ist ja, das Problem ist ja, ich glaube, also das ist dem moskowitischen Russland, sage ich mal, also dem modernen, westlich zumindest gebauten und sich präsentierenden Russland, wo Putin und sein Clan herrschen, das ist denen ja auch eher egal, weil dieses Mütterchen, das da sitzt, das ist eine Gebärmaschine für die Armee.
Ja,
für was anderes sind die ja überhaupt nicht mehr gut.
Ne? Ja, ja, ist alles richtig. Ich wollte einfach nur sagen.
Ein bisschen wie früher Deutsches Reich halt dann am Ende auch.
Ja. Nein, das Deutsche Reich war da nicht so. Nein, ganz ernsthaft nicht. Deutschland war nie derartig runtergekommen wie Russland.
Das ist richtig. Ich meinte jetzt das Menschenbild. Das Menschenbild nach innen und nach außen.
Ja, das ist was anderes. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, jeder, der sich mit Russland beschäftigt, weiß das. Und jeder, der die Frage gestellt bekommt, würde eigentlich das Sinn machen, wenn die NATO Russland platt macht, würde sagen, wozu?
Ja, ja?
Genau. Wozu? Du hast in Sibirien Atomkraftwerke, die auf schmilzenden Permafrostböden stehen.
Ja.
Nee, was sollen wir damit?
Das ist einfach nur die Frage, wozu? Es ergibt keinen Sinn.
Es ergibt keinen
Sinn. Um die Rohstoffe zu plündern, könnte man sich jetzt noch bringen. Aber muss ich ja eigentlich nicht, weil wir können ja auch kaufen. Das hat ja auch funktioniert im letzten Ende.
Wir können ja wunderschön fracken in Amerika und all diese schönen Dinge.
Was auch immer,
ja. Ja, und tun wir ja auch. Und im Übrigen, wir können auch auf E-Mobilität umsteigen. Das werden wir irgendwann auch hinkriegen. Dann ist das sowieso alles Käse. Aber trotzdem, es geht darum, und das hat uns Serbien nach dem Ende Jugoslawiens oder nach dem, ich sag mal, das war ja in der Zeit des großen Umbruchs in Europa, 89, 90. Da hat uns Serbien vorgeführt, zu welch einer Katastrophe letztendlich die nationalistisches Aufpeitschen hinführt. Wie weit das gehen kann, dass du wirklich ein Volk so irre kriegst, dass die das wirklich glauben und dass die dann wirklich sagen, ja, eigentlich müssten die Deutschen, eigentlich müssten wir die Hälfte von Polen eigentlich auch wieder zurückkriegen. Also das geht doch nicht, wir können das doch nicht einfach akzeptieren.
Ja, nu.
Ja, das haben zwei Diktatoren
lange auch nicht.
Ja, aber die Argumentation ist, das haben zwei Diktatoren beschlossen, nämlich Hitler und Stalin am 23. August 1939.
Ja.
Das ist das Datum des Hitler-Stalin-Paktes. Da wurde die Linie gezogen, ja, an der Polen geteilt wird. Und zwar, ich sag mal, Brest-Litovsk, so ungefähr ist die Grenze zu Russland. Bis dahin marschierte Chruschtschow mit seinen Truppen. Und als der Krieg zu Ende war, wurde die Oder-Neiße-Linie, das gleiche Stück sozusagen, nach Westen verschoben. Das gehört uns. So wäre dann die nationalistische Argumentation. Damit steckst du die Welt in Brand.
Ja, ja, ja.
Sofort. So, und das macht der Putin jetzt auch. Und deswegen ist Nationalismus und überhaupt diese ganze Debatte, wir sind wichtiger als andere, wir sind besser als andere und schöner als andere, was weiß ich, alles Quatsch und hochgefährlich und sollte wirklich verhindert werden.
Hat das nicht Charles de Gaulle schon gesagt? Le nationalisme, c'est la guerre. Okay, der Nationalismus ist der Krieg. Ich hoffe, es war Charles de Gaulle. Komm, korrigiert mich in den Kommentaren. Man soll ja immer ein Call to Action machen am Ende. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 10.06.2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht. tot.
Tatsächlich war es nicht Charles de Gaulle, sondern François Mitterrand, was aber ungefähr dasselbe ist, weil es sind beides Franzosen.
Hauptsache Franzosen, genau.